Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Julia König zu Gast. Sie ist BKID-Beraterin, hat Kinderbücher geschrieben und mit ihr spreche ich heute darüber, wie man mit Kindern über eine Kinderwunschbehandlung spricht. Liebe Julia, ich freue mich, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch. Hallo, liebe Sally. Danke für die Einladung.
Ja, super. Dann starten wir doch schon sofort ins Thema rein. Julia, warum ist das denn für viele Menschen schwierig, mit Kindern über die Kinderwunschbehandlung zu sprechen?
Ja, das ist tatsächlich immer noch schwierig. Es ist heute auch noch ein Tabuthema und auch irgendwo ein Stigma. Viele haben Angst und schämen sich davor oder darüber zu sprechen. Sie haben Angst, zum Beispiel negativ beurteilt zu werden. Manche haben auch das Gefühl, dass es eigentlich niemanden was angeht. Es ist sowas Privates und darüber spricht man nicht. Und wieder andere haben Sorge, dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn es nicht natürlich klappt, dann soll es eben nicht sein und können sich auch gar nicht in diese Situation und in diese Verzweiflung, die Paare erleben, hineinversetzen. Und die Paare haben dann Sorge, dass sie genau vor solchen Urteilen stehen und sich erklären müssen. Und meiner Meinung nach fehlen auch irgendwelche Plattformen immer noch, dass man dieses ganze Thema enttabuisiert immer mehr.
Ja.
Da stehen wir heute leider noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange. Da ist noch viel Arbeit vor uns, finde ich.
Mhm. Und jetzt ist es ja mit anderen Erwachsenen auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und wie ist es denn mit Kindern darüber zu sprechen? Was sind da nochmal die vielleicht schwierigen Aspekte oder die Sorgen, die da mit dabei sind?
Ich glaube, Eltern warten gerne auf den passenden Moment, der leider nie kommt. Da muss ich gleich ein bisschen enttäuschen. Der passende Moment kommt nicht wirklich. Also es gibt nicht den einen Tag, wo beide aufstehen als Eltern und sagen, heute scheint die Sonne, wir sagen es der Tochter oder dem Sohn, wie er entstanden ist. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich schon beim Kinderwunsch dafür entscheidet, mit seinem Kind später mal offen umzugehen und das Ganze wirklich von Beginn an einfließen lässt. Und so fällt es den allermeisten auch sehr leicht, den Einstieg zu finden.
Okay, das heißt, wenn ich das zusammenfasse, heißt das, wenn es nie geht, geht's immer.
Genau.
So die Logik, die passende Gelegenheit, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist das Thema richtig, die wird nicht kommen. Und dann ist es andersrum eher so, ich entscheide mich für Offenheit. Und das gilt ja wahrscheinlich sowohl für Kinder, die durch eine Kinderwunschbehandlung auf die Welt gekommen sind und für Geschwisterkinder. Ist das für die irgendwie anders?
Es gilt für alle Kinder eigentlich und auch für alle Eltern, wenn wir das mal ganz im Großen und Ganzen sehen möchten. Manche sprechen ja von diesen Wickeltischgesprächen, die aber eigentlich nur da sind, dass die Eltern sich ein bisschen wohler fühlen, um über das Thema Sexualität zu sprechen.
Kannst du das nochmal erklären? Was ist das Wickeltischgespräch?
Also Wickeltischgespräche heißt nichts anderes, als dass ich schon mit meinem Kind, das noch gewickelt wird, über seine Entstehung spreche.
Mhm.
Aber das dient nicht dem Kind, weil das wäre jetzt doch noch ein bisschen zu früh, das Ganze zu verstehen, sondern es dient wirklich nur den Eltern, dass sie einfach ein eigenes Vokabular entwickeln können, dass sie wissen und sich sicherer fühlen, über das Thema zu sprechen. Und das kann man sich so vorstellen, wie wenn wir etwas üben und das immer wieder tun, irgendwann wird das für uns ganz normal. Und das soll der Sinn und Zweck der Wickeltischgespräche sein.
Ja, ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn ich zu einem Vorstellungsgespräch gehe und ich habe nicht geübt und darüber noch nie nachgedacht, dann sitze ich wahrscheinlich relativ verkrampft da und denke die ganze Zeit nur, hoffentlich nehmen die mich. Und wenn ich mich ein bisschen vorbereitet habe, dann fallen mir vielleicht auch Fragen ein, die ich dann stellen möchte. Und ich bin viel natürlicher und bin nicht so mit meinem eigenen Stress beschäftigt oder meinen Sorgen, sondern habe auch eine Wahrnehmung dafür. Und auch die Babys, wenn sie jetzt noch nicht unsere Worte verstehen, manchmal hören sie ja zu und manchmal sind sie abgelenkt.
Ganz genau. Und ich glaube, es geht da ganz viel um Selbstsicherheit der Eltern, dass sie das einfach wirklich authentisch und natürlich bezeichnen können. Und man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, wenn man mal einen Perspektivenwechsel vornimmt und sich überlegt, wie wäre es denn für mich gewesen als Kind, wie hätte ich gerne gehabt, dass meine Mama mit mir darüber gesprochen hätte oder mein Papa. Und dann merkt man ganz schnell, dass es wichtig ist, dass es in einer gewissen Ruhe und Natürlichkeit geschieht.
Ja, und ich finde, das beantwortet jetzt eigentlich auch schon so Fragen wie, ne, gerade auch für Geschwisterkinder, wenn es vielleicht Familien sind, wo ein Kind entweder durch eine Kinderwunschbehandlung oder ohne Kinderwunschbehandlung, das ist ja, hat ja beides seine Herausforderungen, das dann zu erklären. Und natürlich erklärt man jetzt einem Kind, was vielleicht 2, 3 oder 4 Jahre ist, nicht in allen Einzelheiten, wie schlimm das ist, wenn man jetzt seine Periode kriegt mit Kinderwunsch, aber man erklärt, kann denen schon viel Anteil nehmen lassen. Und wie ist denn da deine Erfahrung? Sind Kinder mit sowas überfordert oder wie reagieren die?
Kinder sind prinzipiell nicht überfordert mit Ehrlichkeit. Du hast jetzt gerade die Periode angesprochen. Da kommt mir gerade ein Beispiel, wenn zum Beispiel ein kleines Kind mit 5 Jahren sieht, dass die Mama da blutet und ist total erschrocken. Und ich nehme keine Stellung dazu und erkläre dem Kind nicht altersgerecht, was da gerade passiert. Dann denkt sich das Kind vermutlich, es ist naheliegend, die Mama ist schwer krank oder hat was Schlimmes. Und da verstöre ich mein Kind. Aber wenn ich dem Kind das ganz kindgerecht und ehrlich erkläre, dann spürt das Kind, ah, okay, so ist das und alles ist in Ordnung. Also ich glaube, wir können unseren Kindern schon relativ viel zumuten an Ehrlichkeit. Es ist einfach nur wichtig, dass wir nicht die Sachen zu erwachsen erklären und zu kompliziert erklären. Mhm. Also ich rate da immer, dass man wirklich, wenn Kinder Fragen stellen, auf Erklärungen, wenn da Fragen kommen, dass man auch nur die Frage beantwortet und nicht zu viel Text bringt. Weil das verwirrt tatsächlich und das ist dann so in eine Erwachsenensprache gebettet, wo für die Kinder oftmals zu viel Info ist.
Ja, genau, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Die kindliche Entwicklung und Aufnahmefähigkeit, das wissen wir als Psychologin, die ist eben, die produziert Fragen, wozu die Antworten in der Regel auch verstanden werden können. Und wenn man dann zu weit ausholt, dann geht man sozusagen in ein Denkgebiet, wohin die Fragen noch gar nicht vorgedrungen sind. Und ist voll wichtig, ne? Also man darf jetzt nicht sozusagen peinlich berührt vergessen, was man eigentlich sagen wollte. Aber man sollte jetzt auch nicht zum Riesenreferat ansetzen.
Ganz genau. Da muss man sich manchmal zügeln. Ich glaube, darin liegt auch ein bisschen so die Schwierigkeit in den Eltern-Kind-Gesprächen, dass man so ein gutes Mittelmaß findet und ein gutes Gespür dafür entwickelt, was ist jetzt gerade gefragt und was wäre zu viel.
Ja. Und ist es dann abgehakt, wenn man einmal so ein Gespräch gemacht hat?
Nein, natürlich nicht. Also Aufklärung ist ein fortwährender Prozess. Wir können sehr früh damit beginnen. Dabei geht es einfach darum, dass Kinder überhaupt mal ein klein wenig ein Verständnis davon bekommen, wie Babys überhaupt entstehen und dass es vielleicht auch verschiedene Wege gibt. Und natürlich, je älter und reifer die Kinder werden, desto mehr Fragen kommen, desto, will jetzt nicht sagen schwieriger, aber desto genauer möchten sie natürlich auch Dinge wissen und die Eltern sind mehr gefordert. Also deshalb ist es immer einfacher, mit kleineren Kindern über Aufklärung beginnen zu sprechen, weil kleine Kinder stellen auch einfachere Fragen, wie zum Beispiel, was habe ich denn im Bauch gegessen oder wie bin ich denn da wieder rausgekommen oder ja, also so ganz simple Fragen und da können sich Eltern, aber auch die Kinder so an dieses Thema gewöhnen und ein bisschen voran oder antasten, herantasten. Genau.
Ja, und ich finde es voll schön, dass du gesagt hast, es gibt verschiedene Wege und jetzt hast du eben auch Geburt erwähnt. Auch für die Geburt, wie bin ich da rausgekommen? Da gibt es auch verschiedene Antworten. Nämlich kann sein, ja, ne, da waren ein paar Ärzte und die haben bei der Mami ein Loch in den Bauch gemacht und da konntest du dann raus. Ne? Das kann eine Erklärung sein. Oder
genau.
Die Mami hat da eine Vagina und da hast du durchgepasst, weil du noch so klein warst. Das sind ja genau wie eine Empfängnis ohne medizinische Unterstützung oder mit medizinischer Unterstützung, da kann man schon Worte für finden.
Genau. Wichtig ist dabei, glaube ich, noch zu sagen, dass wir vermeiden sollten, das eigene Drama hineinzubringen. Also das finde ich so ganz, das ist ein bisschen verleitend, gerade bei Kaiserschnitt-Thematiken oder auch Kinderwunschbehandlungen, dass die Eltern, wenn sie sich zurückerinnern an diese Zeit, dass sie dazu neigen, das Schlimme und das Schwierige an diesem Thema doch nochmal so selbst in die Geschichte zu begeben. Und das ist für die Kinder eigentlich nicht gut und auch nicht interessant. Mhm. Also es ist wichtig, da ein bisschen auch sachlich zu bleiben.
Ja, und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Kindergartenplatz, wenn mein Kind jetzt in den Kindergarten geht, dann sage ich ja auch, boah, voll cool, der Kindergarten geht los, und sage nicht, boah, wir mussten uns auf 17 Plätze bewerben und wir haben fast keinen bekommen und es ist so teuer, ne? Das mache ich ja auch nicht, sondern eben, ich packe mit meinem Kind den Rucksack oder was auch immer es mitnimmt. Und das ist, glaube ich, was du meinst, ne? Dass es wichtig ist, da zu schauen,
genau,
was ist eigentlich Teil meiner Biografie als erwachsener Mensch und wonach fragt jetzt eigentlich das Kind für seine Biografie?
Und es ist wichtig, dass das Kind spürt, es ist alles gut, so wie es war.
Mhm.
Es ist okay, dass es verschiedene Wege gibt, eben von Geburten oder Entstehungen. Und das ist, glaube ich, so die Quintessenz.
Mhm. Ja. Und welche Hilfsmittel gibt es denn, die Eltern da vielleicht auch so zu Rate ziehen können? Bücher?
Genau. Also ich empfehle gerne Bücher, weil ich die einfach sehr angenehm finde für das passende Alter, wo man die Aufklärung machen sollte. Und zwar helfen Bücher einerseits, dass die Eltern eben nicht so in diese Erwachsenensprache rutschen, sondern wirklich beim einen Text bleiben und auch den gegebenenfalls ganz oft wiederholen können, dass die Kinder ein besseres Verständnis bekommen. Dann helfen auch die Bilder, dass sie sehen können, wie sieht denn eine Eizelle aus, wie sieht denn ein Samen aus, vielleicht ein Mikroskop, wenn eine künstliche Befruchtung notwendig war. Was ist denn das überhaupt? Und ich finde es auch für die Eltern sehr hilfreich, wenn sie so was Handfestes in den Händen halten, wo sie sich quasi an den roten Faden der Geschichte im Buch halten können. Oder es ist einfach eine Einstiegshilfe.
Das ist einfach total spannend, weil jetzt, wenn ich dir so zuhöre, verstehe ich noch mal viel mehr, dass die Kinderbücher anscheinend ein bisschen mehr für die Eltern sind als für die Kinder. Und mir erschließt sich auch direkt, dass ich denke, ja, wenn ein Kind so ein Buch in seinem Zimmer stehen haben kann, dann kann das Kind ja auch das Buch benutzen, wenn es Interesse für die Geschichte hat. Und das machen Kinder ja auch dauernd, dass sie sagen, lies nochmal das bitte vor zum 100. Mal.
Ganz genau. Die Bücher können ins Regal gestellt werden, die kann man in einem halben Jahr wieder lesen. Da werden vielleicht ganz andere Fragen gestellt. Und ich gebe dir dazu 100% recht, sie sind vor allem am Anfang eher für die Eltern, damit sie sagen können, du schau mal, wir haben heute ein neues Büchlein für dich. Hast du Lust? Darin steht, wie Babys entstehen und speziell, wie du entstanden bist. Sollen wir das mal anschauen? Und wenn die Kinder noch keine Lust haben, dann wartet man einfach 2-3 Monate und versucht es dann wieder.
Ja.
Aber das hilft wirklich beiden, so den Einstieg einfach zu erleichtern. Ansonsten kann man sich da schlau machen, was es gibt, natürlich online oder in ausgewählten Bibliotheken, Büchereien, beim Beratungsnetzwerk für Kinderwunsch kann man mal fragen. Ja, also solche Hilfsmittel finde ich immer sehr wertvoll eigentlich.
Ja, und vor allem jetzt kleinere Kinder, wo ja jetzt du auch sehr klar gesagt hast, ist wichtig eigentlich ab Wickeltisch schon anzufangen, ne, damit diese Eltern-Kind-Paare, damit es ein ganz normales Thema ist, und das erschließt sich ja allen. Also für Kinder ist halt die digitale Welt noch nicht offen, da muss das schon was zum Anfassen sein.
Genau, das finde ich gut und wichtig. Das empfohlene Alter für die Aufklärung ist ja schon sehr früh, also vom 3. bis zum 6. Lebensjahr soll das irgendwo stattfinden. Also wichtig wäre, dass wir einen Weg finden, mit dem Kind darüber zu sprechen, zumindest vor dem 7. Lebensjahr, weil da ist dieses genetische Verständnis schon da. Und ich find's einfach schön, wenn das Kind nicht vom Kindergarten oder von der Schule heimkommt mit Informationen vom Umfeld. Und es muss dann Fragen kommen, du Mama, der Jonas hat gesagt, das ist so und so, stimmt das? Oder es ist dann schon ein bisschen verwirrend für das Kind. Und es ist immer schöner, wenn wir von uns aus als Eltern dem Kind mit unserer Sprache das Ganze zugänglich machen und erklären. Und dann hat es ein Verständnis und kann auch mit gewissen Kommentaren viel besser umgehen und kann die gut einordnen.
Ja, okay. Und da verstehe ich jetzt auch draus, das ist jetzt nicht ein Thema für Familien, die zum Beispiel eine Samenspende bekommen haben, sondern es ist ein Thema für alle Familien, die eine Kinderwunschbehandlung hatten, die keine hatten. Wie auch immer lange man auf das erste oder Geschwisterkind gewartet hat. Also wenn du Aufklärung sagst, dann meinst du ja nicht Familien mit einer Samenspende, sondern du meinst alle, oder?
Ich meine eigentlich alle Kinder.
Ja.
Genau, das finde ich ganz gut und wichtig und merke das auch immer wieder, selbst in unserer Familie, wie das einfach schön ist und wichtig ist, wenn man mit dem Kind offen kommuniziert und Fragen beantwortet. Die Kinder an sich gehen völlig natürlich mit dem ganzen Thema um und sind, finde ich, auch sehr dankbar, wenn man ganz natürlich mit ihnen über auch natürliche Dinge spricht.
Ja. Und kann es auch passieren, dass Kinder überfordert sind oder zum Beispiel, ich weiß nicht, mein Kind hat einen Spielkameraden da und die gucken sich zusammen das Buch an. Wie würdest du so eine Situation bewerten?
Du meinst, wenn Kinder wie verstört wirken oder Fragen haben, wo sie nicht einordnen können,
ja, zum Beispiel, ja.
Kann natürlich vielleicht auch mal sein. Ich glaube, da ist die Gefahr sehr gering, wenn ich mit dem Kind mir Zeit nehme und gefühlvoll darüber ehrlich spreche. Also schwierig wäre es, glaube ich, nur, wenn man unnatürlich spricht oder Dinge verschweigt, wo Kinder spüren, weil die haben ja ein ganz sensibles Radar, die merken ganz genau, ob da noch was im Busch ist oder nicht. Wenn sie da spüren, das verunsichert Kinder, glaube ich, sehr stark. Ich finde es auch wichtig, dass wir die Bezeichnungen richtig wählen und ehrlich über Busen und Scheide und Vagina und so weiter sprechen und nicht irgendwie Verniedlichungen bringen, weil es uns selbst peinlich ist. Solche Dinge finde ich ganz wichtig.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurück überlegen, was du gesagt hast, dass aber gleichzeitig auch wichtig ist, so zu merken, wo ist mein erwachsener Anteil, der vielleicht verletzt ist davon, dass jetzt ich eine Kinderwunschbehandlung hinter mir habe und meine Schwester ist einfach so schwanger geworden. Und da kann es schon hilfreich sein, ich sag mal, so ein Gespräch auch mal mit der Freundin durchzusprechen oder zu üben, ne, dass man so ein bisschen merkt, wo verläuft denn da für mich die Grenze? Was kann ich gut kindgerecht erzählen? Und wo fängt eigentlich der Teil von meiner Biografie an, wo natürlich auch vielleicht Schmerz noch ist oder auch vielleicht für immer Schmerz ist? Aber wie du auch schon gesagt hast, ist fürs Kind eigentlich nicht so wichtig, weil fürs Kind und seine Biografie ist wichtig, dass halt ankommt, hey, du bist hier, weil wir uns auf dich gefreut haben. Toll, dass du da bist.
Ich finde das ganz wichtig, dass du das ansprichst. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Eltern ihr Thema gut verarbeitet haben oder wenn sie merken, dass da noch was ist, wo weh tut und wo sehr großer Schmerz da ist und die Erinnerungen einfach irgendwo sehr aufwühlen und traurig machen, dass man das wirklich in einer Psychotherapie oder in Beratungen nochmal anschaut, aufarbeitet. Das braucht manchmal gar nicht so viel und tut dann auch gar nicht mehr so weh. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man da nochmal hinspürt und dass sich das Ganze auch beruhigen kann.
Ja, es gibt ja ganz viele Filme über Menschen, die dann ihre Identität herausfinden und dann nach den weiteren Elternteilen suchen. Gab es da früher andere Empfehlungen als das, worüber wir jetzt sprechen?
Ja, da gab es ganz andere Empfehlungen. Also früher, nehmen wir mal an, als Beispiel die Samenspende. Da hat man empfohlen, bloß nicht darüber sprechen, das merkt kein Mensch, das ist aber Kind und verschweigt das einfach, das merkt nie jemand. Und man hat dann leider merken müssen, dass die Wahrheit fast immer ans Tageslicht kommt. Nennen wir nur mal einige Beispiele bei einer Scheidung, dass ein Elternteil sagt, und du bist ja gar nicht der richtige Papa. Das ist für das Kind natürlich furchtbar, das auf diese Weise zu erfahren. Oder bei Krankheit, dass man das Gefühl hat, ich möchte noch reinen Tisch machen. Oder beispielsweise, dass man medizinische Dokumente findet. Also man hat einfach gemerkt, die Wahrheit kommt eigentlich fast immer ans Licht. Und dann ist es für die Kinder, die das so erfahren, immer ein Bruch, ein Vertrauensbruch. Und manchmal ein gravierender, manchmal vielleicht ein kleinerer, wenn man es danach gut erklärt. Aber die Eltern sind immer in der Regel unsere Allernächsten und diejenigen, denen wir am meisten vertrauen. Und wenn die nicht oder wenn die über Jahre in einer sehr wichtigen Sache nicht offen und ehrlich mit uns waren, dann erschüttert das das Verhältnis schon.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Allermindestens fragt sich ja ein Kind, was es so erfahren hat. Wo habt ihr noch was verschwiegen? Und selbst wenn nicht aktiv gelogen wurde, es wurde halt was weggelassen. Und wenn man jetzt mal guckt bei Gericht, ne, wenn da der sagt der Richter zu einem, sie dürfen nichts hinzufügen und nichts weglassen. Also zur Wahrheit gehört schon auch dazu, dass man nichts weglässt.
Genau. Und man stellt sich das, glaube ich, viel einfacher vor, wie es dann im Alltag wirklich ist. Also ich habe schon ganz unterschiedliche Geschichten gehört, dass man aufgrund von Kleinigkeiten von Filmen beispielsweise plötzlich mit 18 doch noch sagt, übrigens, bei dir war es genauso, dass man einfach das Gewissen erleichtern möchte. Und die Eltern sagen so oft am Tag, sei ehrlich, hast du noch eine Schokolade genommen oder nicht, lüg mich nicht an. Und dann hört man plötzlich, die Mama hat mich eigentlich, oder der Papa und die Mama haben mich eigentlich ständig angelogen über viele Jahre, oder? Und das ist schon eine Identitätskrise, wo die Kinder da haben. Und deshalb finde ich es für beide Teile, Eltern und Kinder, ganz wichtig und viel leichter von Beginn an ehrlich zu sein. Es braucht ein bisschen Mut am Anfang bei den Eltern, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wenn ich mich dafür entscheide, dann wird mein Weg frei gebahnt und kann eine ganz schöne, intime und sichere Bindung aufgebaut werden mit dem Kind. Und ich kann vielleicht auch mal später dem Kind erzählen, bei uns war es ja schwierig, schau du, dass du daran denkst, wenn es mal bei dir soweit wäre. Ich finde das wichtig, dass man da aufklärt beispielsweise.
Ja, das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben es jetzt ja vorhin schon relativ deutlich gesagt, das gilt nicht nur für Familien, die jetzt vielleicht eine Spendenbehandlung bekommen haben. Und wir haben jetzt ja aktuell noch nicht so super viele wissenschaftliche Daten, aber was sich schon abzeichnet, ist, dass es ja einen genetischen Anteil der Fruchtbarkeit gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter dann die Eizellenreserve erschöpft hatte mit 3 oder 34, dann könnte es schon sein, dass ich auch davon betroffen bin. Und wenn dann verschwiegen wird, es gab eine Kinderwunschbehandlung, auch wenn es mit dem Ehemann ist, dann fehlt da einfach was Wichtiges. Und zu dem, was du davor erklärt hast, nämlich wie das mit diesem Bruch für die Kinder ist, das ist ja auch nicht nur deine Meinung, sondern da gibt's ja auch mittlerweile viel Forschung, wo Menschen befragt wurden, die so zur Welt gekommen sind, mit medizinischer Unterstützung zum Beispiel oder mit einer Spende, wo viel geforscht wurde, wie empfinden die das und wie geht's den Frühinformierten und den später Informierten? Ja.
Genau. Mhm.
Und Julia, hast du ein paar bisschen so griffige, konkrete Empfehlungen, wenn jetzt wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sagen, hoppla, wir haben ja schon ein Geschwisterkind und da hatten wir auch Kinderwunsch mit medizinischer Kinderwunschbehandlung und die jetzt denken, vielleicht machen wir das jetzt mal. Wie könnten die denn starten?
Ja, also wie gesagt, ich würde Ihnen empfehlen, mal sich ein passendes Buch für Sie auszuwählen und dem Kind einfach mal zu sagen, hast du denn Lust, dir das mal anzuschauen mit uns? Und vielleicht kann man das auch noch persönlich ein bisschen mitgestalten mit eigenen Fotos oder so, dass es einfach so die ganz persönliche Geschichte des Kindes wird. Und dann würde ich sagen, hast du dir dann schon mal überlegt, woher Babys überhaupt kommen? Hast du eine Idee? Und dann sich die kreativen Geschichten und Überlegungen der Kinder mal überhaupt anhören. Und da kommen die wildesten Ideen, kann ich dir sagen. Und die sind manchmal auch ganz lustig. Und dass man dann den Kindern einfach erklärt, die ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass Mamas und Papas unterschiedlich aussehen, wenn sie nackt sind. Und dass man ihnen dann erklärt, wer was so mitbringt. Und dass es eben eine Eizelle der Frau braucht und Samen des Mannes. Und wenn die zwei zueinander finden, dass dann ein kleines Baby entstehen kann und dass es auch vorkommen kann, dass eben Mamas kein Ei oder Papas keinen Samen haben oder vielleicht auch, dass der Bauch, also dass im Bauch kein Baby aufwachsen kann und dass die Eltern dann auch ganz traurig sein könnten oder die sich ein Baby wünschen. Und dass es aber auch beispielsweise Kliniken gibt und Ärzte, die einem in einem solchen Fall helfen können und so weiter und so fort.
Ja. Was ich super spannend finde, ist, es geht erstmal los mit einer Frage zu stellen, nämlich, weißt du denn überhaupt, wie die Kinder auf die Welt kommen? Das heißt, es geht gar nicht darum, ich setze mich jetzt hin und halte mein Referat, sondern ich stelle erstmal diese Frage und spüre ja dann auch, ist jetzt ein Interesse auf Seiten des Kindes da oder nicht? Genauso wie ich das bei allen anderen Sachen auch mache, die jetzt, ich sag mal so, an der Lerngrenze des Kindes sind. Also wo es jetzt darum geht, was Neues zu machen. Da würde ich ja auch fragen, willst du mal das Dreirad ausprobieren oder möchtest du mal die Rutsche runterrutschen, und würde nicht sagen, so, heute gehen wir auf den Spielplatz und du rutschst.
Genau, das ist, mir kommt gerade das Beispiel bei einem Streit zwischen Geschwistern oder bei Kindern überhaupt. Wenn sich zwei streiten und die Eltern greifen ein, ich greife da eher ein, indem dass ich frage, habt ihr denn eine Idee, wie wir das Problem lösen können? Mhm. Und da haben Kinder ganz oft ganz tolle Ideen, oder? Also, und auch bei dieser Frage, weißt du denn eigentlich, wie Babys entstehen? Da kommen sie mal ins Grübeln und ihr Interesse wird geweckt. Und das finde ich einfach viel schöner, als wenn ich da sitze und erkläre da in einem Monolog, wie das passiert.
Ja, oder ich warte auch nicht, wie du vorhin schon als Beispiel gebracht hast, bis das Kind aus irgendeiner Betreuungseinrichtung oder so nach Hause kommt und hat jetzt eine Frage. Also das muss man wirklich ganz klar sagen, so diese Idee, wir sprechen mit dem Kind drüber, wenn das Kind sich dafür interessiert, da muss man leider sagen, keine gute Idee. Und Julia, du hast jetzt Geschwister erwähnt. Glaubst du denn, es ist ein Problem, wenn ein Kind ohne medizinische Hilfe zur Welt gekommen ist und das andere mit?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es auch da wichtig ist, dass man den Kindern erklärt, eben, dass es einfach unterschiedliche Wege gibt und warum man sich denn nochmal ein Kind gewünscht hat, weil es vielleicht beim ersten so ein schönes Erlebnis war, dass das Kind da ist, dass man gedacht hat, jetzt möchten wir gerade noch ein zweites. Und vielleicht hat es beim zweiten Mal nicht so gut geklappt wie beim ersten Mal oder auch umgekehrt. Aber so können es Kinder, glaube ich, ganz gut nachvollziehen.
Und würdest du dir Sorgen machen, dass dann vielleicht das Größere zum kleineren Geschwisterkind sagt, ja, du, ne, im Streit, du gehörst ja gar nicht richtig zu uns, du wurdest ja in der Klinik erzeugt. Wie würdest du damit umgehen?
Ähnlich wie beispielsweise, wenn das Kind gehänselt wird, weil das eine Brille hat oder abstehende Ohren oder eine Zahnspange bekommt. Ich würde aufklären, ruhig bleiben und sagen, so ist das nicht und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn ich als Eltern es nicht selber als negativ empfinde oder so einen negativen Beigeschmack habe, dann kann ich das ganz authentisch auch den Kindern erklären, dass beide ganz genau gleich viel wert sind und genau, es ist egal, auf welche Art und Weise, dass wir entstehen. Hauptsache, wir sind da und das ist das Wichtige.
Ja, genau. Und an den Beispielen, die du jetzt bringst, merkt man eben auch, ne, Brille, Zahnspange, keine Ahnung, was einem da noch so einfällt. Die Probleme sind nicht so sehr in der Sache. Also es gibt viele Dinge, für die wir halt Hilfe in Anspruch nehmen, auch medizinische Hilfe, ne? Die Zahnspange ist ja auch sowas. Also viele von uns hätten nicht diese schönen, geraden, weißen Zähne. Und leider ist es aber eben so, dass bei dem Thema Kinderwunschbehandlung da irgendwie noch andere Stigmata dranhängen, die uns das auch als Erwachsene immer noch schwerer machen, zu sagen, ja, ist doch klar, dass ich nicht einfach mit den schiefen Zähnen geblieben bin, sondern das ist ja auch richtig teuer, ne? Auch da vielleicht 5.000 Euro für meinen Kieferorthopäden auf den Tisch gelegt habe, weil ich mir davon, keine Ahnung, ein glücklicheres Leben erhoffe, ja, mit einem schönen Lächeln rumlaufen zu können. Und da würde man ja auch nicht sagen, das Lächeln ist ein Luxusgut oder so, ne? Da würde man einfach sagen, ja, kann man verstehen und, ne, hat's wehgetan, wie lange hat's gedauert und so. Und leider ist es halt bei der Kinderwunschbehandlung anders.
Absolut anders, leider. Ich finde es zum einen schwieriger, weil auch zwei beteiligt sind, also Mann und Frau. Und jemand ist so quasi der Schuldige, der Verursacher, da fühlt man sich so schlecht. Mm. Und auch wenn zum Beispiel der Mann sagt, das ist doch kein Problem, da gehe ich ganz offen damit um, kann es sein, dass die Frau sagt, ja, ganz sicher nicht, alle Freundinnen bekommen Kinder, nur ich kann es nicht. Ich möchte auf keinen Fall, dass jemand das erfährt. Oder umgekehrt, dass man sich als Mann quasi impotent fühlt, weil man keine Kinder zeugen kann oder nicht genügend Samen hat. Ich glaube, das braucht eine ganze Portion Selbstbewusstsein, dass man da in der Öffentlichkeit als Paar sich hinstellt und sagt, bei uns ist es schwierig und wir würden es uns auch sehr wünschen und es tut weh, auch zu sehen, dass ihr alle Kinder bekommen könnt und wir nicht. Mhm. Und über schwierige Themen zu sprechen, die so wehtun, das machen wir grundsätzlich nicht sehr gerne, aber wenn es gesellschaftlich auch noch so tabuisiert wird, ist es noch viel schwieriger. Also die Paare sind ja oft auch konfrontiert mit Fragen wie, wann ist es denn bei euch soweit? Die Uhr tickt, verpasst den Moment dann nicht, die Karriere ist doch nicht das Wichtigste und so weiter. Und vielleicht sind die Paare ja schon lange am Probieren. Also es ist ja auch so mit einer, ja, da muss man sich schon sehr öffnen. Auch man hat vielleicht auch Sorge, dass der Chef das erfährt, werde ich dann irgendwie am Arbeitsplatz benachteiligt, bekomme ich die Beförderung nicht, oder?
Ja.
Und so weiter. Und ich finde, wir sprechen ganz allgemein einfach noch viel zu wenig von der Situation, dass ganz viele Paare lange auf Kinder warten müssen und dass es auch bei vielen nie klappt.
Ja. Ja, und da hast du schon einen wichtigen Punkt, dass eben anders als bei der Zahnspange gibt es in Anführungsstrichen diese Verursacherperson, und das ist ja auch so ein bisschen das Wording von den Versicherungen, die dann sagen, ne, welche Person ist, die sagen auch nicht Betroffene, sondern in Deutschland die Privatversicherungen sagen ja wirklich, wer ist der Verursacher, und das ist schon echt, wo so Zusammenhänge geschaffen werden, wo mit dem Finger auf den anderen gezeigt wird. Ich finde auch, dass so mehr Aufklärung zu der Gesamtsituation von Kinderwunsch und wie schnell erfüllt sich der Kinderwunsch oder für wie viele erfüllt sich der Kinderwunsch, da fehlt echt noch viel Wissen, und gleichzeitig möchte ich aber nicht den Betroffenen, auch Solomüttern, die dann gefragt werden, ja, braucht ein Kind nicht einen Vater und so ein Zeug, die Leute sind jetzt auch nicht die Gesellschaftsbeauftragten dafür, alle anderen aufzuklären. Also da kann ich auch verstehen, oder ich finde es wichtig, dass man da so guckt, wo ist meine Grenze der Privatsphäre, mit wem möchte ich über was sprechen, und da so ein bisschen, ja, seinen Weg durchs Dickicht irgendwie zu finden.
Ich glaube, es würde helfen, wenn jeder für sich, der sich gewünscht hätte, dass man offener damit umgeht, auch seinen kleinen Beitrag dazu leistet, in seinem Rahmen, wie du sagst. Aber auch wenn es schwerfällt, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir ein bisschen aus unserer Komfortzone raustreten, damit wir irgendwann das schaffen, dass man offener über das Thema spricht.
Ja. Ja, und das heißt ja nicht, ich muss was von mir erzählen. Das kann aber sowas heißen wie, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz auch Führungsaufgaben habe und dann kommt eine Mitarbeiterin zu mir und sagt dann, oh, können wir ein Babygeschenk für XY machen? Ne? Also ich sag dann als Führungskraft sowas wie, nee, lass uns lieber was für die Geburtstage machen, weil jeder hat mal Geburtstag und nicht jeder findet jemanden, mit dem er eine Hochzeit feiert oder ein Baby bekommt. Und wenn man, ne, ich will jetzt auch nicht dazu aufrufen, das gar nicht zu feiern. Ich möchte nur einmal sagen, dass man daran ruhig schon denken kann und dann sich, ja, da kann man auch Einfluss ausüben, ohne dass man jetzt von sich selber erzählen muss, dass man, keine Ahnung, 3,5 Jahre einen Kinderwunsch hatte.
Ganz genau. Auch wenn es nur der Teil ist, dass man selbst sein eigenes Wording verbessert, dass man solche Sachen nicht sagt, wie habt ihr nur ein Kind, sondern ihr habt also ein Kind. Richtig? Ja. Oder? Also das ist einfach gesellschaftlich so fix drinnen, das ist unglaublich, das ist richtig hartnäckig.
Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn man so wie du sich damit beschäftigt hat, eben auch Kinderbücher zu schreiben. Ein Kinderbuch hat halt nicht 100 Seiten Text. Da muss man sich schon überlegen, was man in seine 3 Zeilen da reinpacken will. Also fandst du das schwierig oder ist dir das leicht gefallen?
Nein, das war schon richtig knifflig. Also irgendwo habe ich mir damals beim Beginn gedacht, ein Kinderbuch zu schreiben braucht ja nicht so viel Text, das werde ich schon hinbekommen. Aber das ist unheimlich knifflig, dass man die richtigen Worte wählt, dass man auch nicht gendert, dass man wirklich versucht, modern, ehrlich, gefühlvoll, aber auch einfach in kindgerechter Sprache was zu transportieren. Das ist ja schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Das habe ich fast ein bisschen unterschätzt, um ehrlich zu sein. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und das Schöne ist ja, im Gegensatz zu den Eltern, die das mit ihren Kindern angucken, hast du ja für den Text nur eine Version. Und wir haben ja jetzt darüber gesprochen, mit dem Kind funktioniert es eben nicht so, ich mache einmal das Gespräch mit dem Referat und fertig, sondern es gibt viele Situationen und mal erkläre ich es vielleicht so, mal erkläre ich es ein bisschen anders. Also ich glaube, alle die Dinge, die du gerade genannt hast, ne, gefühlvoll, einfach, ehrlich, zutreffend. Wenn man sich das jetzt vornimmt, alles in einem Gespräch perfekt zu machen, da kann ich schon sagen, es wird wahrscheinlich nichts. Also, ne, du hast jetzt auch gelacht, also das nehme ich mal als Zustimmung. Und ja, wenn man aber ja mit seinen Kindern dieses Thema einfach anbietet, da hat man ja die Möglichkeit, vielleicht an dem einen Tag ein bisschen mehr auf, ich sag mal, die technischen Details einzugehen. Also sowas wie, wie oft waren wir in der Kinderwunschklinik, bis du auf dem Weg warst. Und an einem anderen Tag geht es vielleicht ein bisschen um emotionalere Aspekte.
Genau. Also ich glaube, man darf da auch nicht allzu streng mit einem selber sein. Es ist auch ganz menschlich, dass man vielleicht am einen Tag mal ein bisschen emotionaler wird. Und am anderen Tag kann man das auch wieder ganz sachlich erklären und fällt es einem viel leichter. Man darf aber auch mal sagen, du, ich habe gemerkt, gestern lief es bei mir nicht ganz so gut, als ich dir was ganz Wichtiges erklären wollte. Und ich möchte dir gerne nochmal heute versuchen, das besser zu machen. Also ich glaube, das ist auch ganz menschlich und sympathisch, wenn auch Mamas und Papas manchmal ein bisschen Mut zur Lücke haben.
Ja, super wichtig. Also nicht Zähne zusammenbeißen und sozusagen nichts erzählen davon, wie es einem selber geht. Halt auch nicht die ganze Gefühlswanne auskippen. Aber wie du auch gerade gesagt hast, da lernen Kinder ja auch ganz viel dabei. Da lernen sie ja auch selbst, wie gehe ich denn mit schwierigen Gefühlen um? Oder wenn ich was nicht toll gemacht habe, was mache ich denn dann? Zähne zusammenbeißen oder nochmal probieren? Also
genau.
Da, ne, das ist ja häufig auch was, was Eltern schon auch, ich sag mal, viel Kopfkino macht, dass man immer denkt, okay, jetzt das noch richtig machen und auf der Ebene und hier und da. Und am Ende ist aber ja die Lösung dann doch, dass man es einfach macht. Ich mache jetzt hier mal so Anführungsstriche im Podcast, weil einfach ist es halt nicht, aber dass man was tut, anstatt nichts zu tun.
Genau, und einfacher ist es dann, wenn ich früh anfange, weil dann bekomme ich eine Ahnung. Und kleine Kinder, einfache Fragen, das ist einfach unheimlich hilfreich, finde ich. Weil wenn man das immer vor sich hinschiebt, werde ich immer mehr nervös, dass der Moment jetzt dann da sein sollte. Und das wird dann immer künstlicher und irgendwie gekünstelt am Schluss. Und dann kann es sein, dass ich peinlich berührt bin, wenn ich das Ganze erzähle, weil es so ein Druck dahinter ist. Aber wenn ich das einem sehr kleinen Kind einfach sehr simpel mal versuche zu erklären, dann müssen wir vielleicht beide auch lachen und hat das eine entspannte Wirkung auf beide. Und sie müssen ja wirklich nur verstehen, dass es auch besondere Wege gibt. Es ist ja wirklich nicht schon der Anspruch da, dass sie so alles und alle Details wissen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Aber der Weg ist mal offen und gelegt oder der Anfang ist gemacht, oder?
Ja, und du hast ja vorhin auch erwähnt, und das finde ich auch ganz wichtig, dass es ja auch Menschen gibt, die eine Kinderwunschbehandlung machen oder durch eine Kinderwunschzeit gehen und für die sich der Wunsch nicht erfüllt. Und auch da ist ja dieses innere Selbstgespräch, so wie man es auch einem Kind erklären würde, nämlich heute ist der so und so vielte Versuch und ich habe mein Bestes gegeben und ich habe das gut gemacht. So dieses innere Selbstgespräch, was nicht so viel zu tun hat mit, habe ich jetzt den Termin geschafft? Das ist ja ganz wichtig auch für die Bewältigung dieser Lebensphase, unabhängig davon, ob ich dann ein Kind bekomme oder nicht.
Genau. Und auch da, dass man einfach stolz auf sich ist, dass man den Mut hatte, das heute zum ersten Mal anzusprechen und mal zu schauen, was ist mir denn gut gelungen und was würde ich beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen anders machen, oder?
Ja, ja, und an der Stelle kommt man dann halt raus aus dieser ganzen Gedankenwelt, wo man immer nur denkt, was wäre wenn, was wäre wenn, was wäre wenn, und man hat halt was Handfestes. Und als Verhaltenstherapeutin kann ich das mit voller Überzeugung sagen, wer übt, wird besser.
Genau, das kann ich, dem kann ich nur beipflichten, ja, absolut.
Super, alle wichtigen Themen, die wir uns vorgenommen hatten, haben wir besprochen. Und für unsere Hörerinnen und Hörer waren da bestimmt ganz viele interessante Aspekte dabei. Alles, was wir erklärt haben, bezieht sich natürlich nicht nur auf eigenes Kind, Geschwisterkind. Das gilt halt für dieses ganze Thema im Umfeld. Und warum nicht mal so ein Buch verschenken? Also, wie du auch gesagt hast, ein bisschen zu überlegen, was kann denn der eigene kleine Beitrag vielleicht für mehr Zugang zu dem Thema sein? Und dafür muss man sich nicht auf eine Bühne stellen und das Tabu brechen, sondern so klein könnte man anfangen.
Ganz genau. Das wäre ein großer Wunsch, auch dass einfach in der Öffentlichkeit daran mehr gearbeitet wird, dass vielleicht schon in Schulen das Ganze besprochen wird und nicht nur vom Lusttröpfchen, dass Achtung, Achtung, Mädchen, das kann Kinder geben, sondern dass auch davon gesprochen wird, dass es Phasen im Leben einer Frau gibt, wo man gut Kinder bekommen kann, aber auch, dass es Phasen gibt, wo es dann sehr schwierig wird, Kinder zu bekommen, dass man ja, dass da einfach auch mehr passiert in der Öffentlichkeit und in der Politik, in Schulen und. Also da ist einfach noch so viel für die Einzelnen zu bewegen, aber auch in der Öffentlichkeit, dass wir da einfach schauen, dass wir Paare, die in dieser Zeit stecken, die für sie sehr schwierig ist, unterstützen können.
Ja, ja, und da kann ja jeder und jede jetzt auch selbst überlegen, wo habe ich denn einen Einflussbereich, der mir nicht so schwer fällt. Man muss sich ja jetzt nicht das Schwierigste aussuchen, das meinte ich eben mit, ne, keiner muss sich auf eine Bühne stellen und da kann man so ein bisschen schauen, wo in meinem Wirkungsumfeld kann ich denn jetzt vielleicht was Kleines tun.
Genau, ja. Das wäre auch mein Wunsch, das wäre schön, wenn das passieren würde. Vielleicht haben wir da heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet.
Bestimmt, da bin ich mir ganz sicher und der Podcast eignet sich ja auch, um das mal jemandem weiterzuschicken und einfach auf die Art und Weise auch, ne, das ganze Wissen, was wir jetzt hier zusammengefasst haben, zu dem es ja auch Beratungsleitlinien gibt, wo viele Studien zugrunde liegen, also das schon eine gute Datenbasis und jetzt hoffentlich von uns unterhaltsam zusammengefasst.
Das würde ich mir auch wünschen.
Vielen Dank, liebe Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.